Deutschlandfunk zur Diskussion.
Angriffe auf Politikerinnen und Politiker, die gab es immer schon, doch im Moment häufen sie sich. Einige fühlen sich in diesen Tagen an ein Zitat erinnert, ein Zitat des AfD-Politikers Alexander Gauland aus dem Jahr 2017.
Wir werden sie jagen und wir werden uns unser Land und unser Volk zurückholen.
Ist so eine Sprache der Nährboden für das, was wir im Moment sehen? Unter anderem für den körperlichen Angriff auf den SPD-Europapolitiker Matthias Ecke. Es gibt auch Angriffe gegen Politiker aller Parteien, auch der AfD. Ist all das, die vielen Angriffe, ist das eine neue Qualität? Wie können Politikerinnen und Politiker geschützt werden? Und woher kommt diese rohe Gewalt? Das will ich diskutieren. Mein Name ist Sina Fröndrich und ich stelle Ihnen meine Gäste vor. Michael Brichsi ist CDU-Bürgermeister von Waltershausen, einer Kleinstadt in Thüringen im Landkreis Gotha. Annelena Mösken ist stellvertretende Chefredakteurin der Freien Presse in Chemnitz und sie hat unter anderem zum Fall des früheren Bürgermeisters von Großschirmer recherchiert, der angefeindet wurde und sich das Leben genommen hat. Der Hitlergruß auf dem Pausenhof, Hakenkreuzschmierereien, all das kennt die Geschichtslehrerin Laura Nickel. Sie hat im vergangenen Jahr einen Brandbrief geschrieben und auf Vorkommnisse an ihrer damaligen Schule in Burg im Spreewald aufmerksam gemacht. Und letzter Gast in der Runde aus dem MDR-Studio in Leipzig hören wir Paula Pichotta. Sie sitzt für die Grünen im Bundestag und führt unter anderem die Landesgruppe Ost in der Grünen-Fraktion. Schön, dass Sie alle da sind. Willkommen.
Guten Abend.
Guten Abend.
Paula Pichotta, es ist ja so, dass die Grünen besonders im Fokus stehen als Feindbild. Wie geht es Ihnen als Grünpolitikerin damit, dass einige Sie als Hassobjekt betrachten?
Naja, man kann sich fast gar nicht mehr an die Zeit erinnern, wo man das nicht schon fest mit eingepreist hat. Man ist das sehr gewöhnt. Man kommt hier im Osten in die Partei ja nur, wenn man das schon vorher weiß. Und deswegen ist es vor allen Dingen so, dass wir das jetzt auch gerade gar nicht so stark als neue Qualität erleben, aber die mediale Aufmerksamkeit ist eine andere. Wir hatten hier in Sachsen schon vor Jahren brennende Autos von KommunalpolitikerInnen, auch von der Linkspartei. Wir hatten hier große Nazi-Angriffe auf Stadtviertel in Leipzig. Und das, was wir jetzt erleben, ist eine größere Aufmerksamkeit. Aber natürlich auch für alle Mitglieder immer wieder neu die Frage, kann ich das jetzt noch machen oder ist jetzt der Punkt, wo ich aussteige? Und umso weniger Leute Politik machen wollen, umso weniger Auswahl haben die Bürgerinnen und Bürger und damit wird Politik dann auch schlechter.
Michael Brichsi von der CDU, Sie sind ja schon lange Bürgermeister in Waltershausen. Sie wollen jetzt in den Landtag in Erfurt, sind also im Wahlkampf. Wie geht's Ihnen denn? Wie bewegen Sie sich durch den Ort, durch die Umgebung, den Wahlkreis?
Also ich bin ja inzwischen schon fast 35 Jahre Bürgermeister und ich bewege mich ganz normal und offen und auch ohne Angst durch den Wahlkreis. Auch wenn, ich sag mal, die Angriffe in den letzten Jahren tatsächlich zugenommen haben. Ich kenne sowas aus den Anfang der 90er Jahre überhaupt nicht. Aber ich denke, Angst ist an der Stelle auch falsch, weil wenn ich Angst habe, dann reflektiert das ja auch auf meine Bürger, die ich ja irgendwo an irgendeiner Stelle vertrete. Und ich möchte in den Landtag, für mich ist Wahlkampf eigentlich die Zeit, die nach der Wahl beginnt. Ich bin nicht der Wahlkampffreund, der 6 Wochen vor der Wahl richtig loslegt, so dass ich das noch relativ locker sehe.
Laura Nickel, Sie waren ja Lehrerin in Burg im Spreewald und haben in einem Brandbrief mit einem Kollegen darauf aufmerksam gemacht, wie verbreitet rechtsextremes Handeln und Denken an Ihrer Schule waren. Sie haben in der Zeit ein Interview mit einem Kollegen von uns geführt und haben da über eine Lehre gesprochen. Also Sie sind inzwischen nicht mehr in Burg, Sie sind nach Cottbus gegangen. Diese Lehre, die Sie auch durch Anfeindungen gespürt haben, haben Sie die heute noch manchmal?
Dafür ist es einfach auch noch zu kurz zurück, sage ich mal, von der Zeit her. Es ist einfach wirklich eine sehr, sehr markante Zeit gewesen und eine, die mich sehr ratlos teilweise zurückgelassen hat, muss ich ganz ehrlich gestehen, weil damals mit dem Brief haben wir eigentlich etwas anstoßen wollen, vor allem an der Schule selbst. Und es hat sich dann aber zu einem Flächenbrand entwickelt in der Region. Ja, mit den Anfeindungen, muss ich ganz ehrlich gestehen, habe ich so nicht gerechnet, nicht in der Form. Mhm.
Annelena Mösken von der Freien Presse, Sie berichten ja immer wieder über Übergriffe in der Kommunalpolitik. Wie schauen Sie jetzt auf diese Entwicklung?
Ja, das Traurige ist vielleicht, dass der Überfall auf Matthias Ecke so sehr uns schockiert hat hier in der Redaktion und auch als Menschen, keineswegs überraschend kam. Wir hatten in den Tagen davor schon mehrere Überfälle auf Wahlkampfteams in Chemnitz, in Zwickau, in Mittelsachsen. Aber auch das ist nicht im luftleeren Raum passiert, sondern das ist eine Entwicklung, die wir seit Jahren hier in der Kommunalpolitik beobachten. Es kommt immer wieder zu Bedrohung von Kommunalpolitikern, zu Einschüchterungen, auch zu körperlichen Angriffen. Und von daher ist es was, was für uns nicht so neu ist. Deswegen ist diese Frage, ist das jetzt eine Zäsur? Es ist ganz sicher eine Zäsur, weil es so heftig und krass war. Aber es war nicht überraschend für uns hier in Sachsen, würde ich sagen.
Das ist interessant. Da sind Sie sich alle relativ einig sozusagen. Man sucht ja jetzt auch nach Worten. Es wird jetzt auch nochmal der Begriff Baseballschlägerjahre, den man für die 90er Jahre im Osten Deutschlands ja auch verwendet hat, auch wieder bemüht. Finden Sie solche Begriffe eigentlich hilfreich in der Diskussion?
Na, ich finde, man muss mal, da schwebt ja die ganz große Gefahr mit, dass man dann sagt, okay, jetzt ist alles wie in den 90ern. Aber es gibt einfach große Unterschiede zu den 90ern. Also in den 90ern, ich meine, ich war da Kind, aber wenn man mit den Leuten redet, die damals vor allen Dingen politisch aktiv waren, da warst du wirklich auf der Straße und es war weit und breit keine Polizei. Und entweder du warst schnell genug zum Wegrennen oder du wurdest verprügelt. Und das heute mit der Situation zu vergleichen, wäre nicht richtig, weil heute ist Polizei in vielen Fällen da, vielleicht nicht schnell genug und kann auch nicht jeden Angriff verhindern, aber das ist überhaupt nicht vergleichbar. Und damals war das auch ein Phänomen, was sehr wenig bundesdeutsch wahrgenommen wurde. Das ist jetzt auch ganz anders. Vor allen Dingen sehen wir auch jetzt, dass diese ganzen Phänomene aus Ostdeutschland auch nach Westdeutschland, gerade nach Bayern und Baden-Württemberg rüberschwappen. Das sind große Unterschiede. Aber dass es natürlich Gewalt gibt, Gewalt gegen Andersdenkende, ein sehr egoistisches Verständnis davon, wie Demokratie auszusehen hat bei vielen, nämlich am Ende muss das rauskommen, was ich gut finde. Ansonsten ist es keine gute Demokratie. Und die Unsicherheit von vielen gesellschaftlichen Minderheiten, das sind schon Parallelen.
Herr Brich, sehen Sie das ähnlich?
Ja, ich denke, mit 1990 kann man das überhaupt nicht vergleichen oder mit der Wende. Ich war damals aktiv. Ich bin am 9. November 89 vom runden Tisch als Bürgermeister gewählt worden. Es war eine völlig andere Zeit. Es war eine Aufbruchstimmung und kann man mit heute nicht vergleichen. Ich denke mal, dass in den letzten Jahren sich die Gesellschaft ein ganzes Stückchen geändert hat. Die Menschen sich geändert haben, großer Frust in der Bevölkerung ist. Und ich sage immer, da wo das rationale Denken aufhört, beginnen die Emotionen. Und man kommt nur noch ganz schwer an bestimmte Leute, an bestimmte Menschen ran, weil jeder glaubt, er hat Recht und nur seine Meinung gilt. Und wenn ich die nicht übernehme, dann gehöre ich nicht dazu. Und das ist eigentlich unser großes Problem. Ich glaube auch nicht, dass es ein Ostproblem ist. Und ich glaube, je mehr wir darüber reden, dass es ein Ostproblem sein sollte, desto schlimmer und desto aggressiver oder desto mehr werden die Leute, ich sag mal, in diese Richtung gedrängt.
Das sind jetzt interessante Punkte, die Sie gemacht haben. Die würde ich gerne mal an die anderen weitergeben. Also Sie sagen Frust und Emotionen, aber führt das auch dann zu Gewalt? Kann man das so erklären? Frau Nicke vielleicht, Herr Pichotter?
Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich betrachte natürlich immer so meine Schüler, die vor mir sitzen. Und wenn ich mit älteren Kolleginnen spreche, wenn ich jetzt die Baseballschlägerjahre wieder in Bezug nehme, die sagen mir, früher war das auch anders. Da hat man die Kinder erkannt, die Schüler erkannt an ihren Springerstiefeln, an den Frisuren. Heute zum Beispiel sitzen da Jugendliche, deren politische Gesinnung kann man denen nicht ansehen. So. Und ich glaube auch nicht deren Eltern. Und das macht es sicherlich auch schwieriger heutzutage, darauf teilweise da einzugehen. Also ich hatte da auch große Überraschungen auch in Diskussionen schon erlebt teilweise, dass dann eben doch eine sehr rechtsgesinnte Meinung von sich gegeben wurde, die vorher so gar nicht erwartet habe. Also ich glaube auch das ist vielleicht, um die Ausgangsfrage zu beantworten, mit dem Baseballschlägerjagen noch ein großer Unterschied.
Genau, und auch ein großer Unterschied ist natürlich der Punkt, dass wir damals keine AfD im Parlament hatten oder eine NPD, die das eben nicht so gut hinbekommen hat, die wirklich Politik als Ganzes, als solche darstellt, von der man sich vermeintlich befreien müsste. Und wenn dann Leute gesagt bekommen, dieser ganze Frust, den du hast, Diese ganzen Ideen davon, was eigentlich an politischen Entscheidungen deiner Meinung nach getroffen werden müsste. Und wenn wir uns jetzt von diesen Politikerinnen und Politikern, die hier wie so eine Seuche über uns kommen, wenn wir uns endlich von denen befreien, dann wird das alles besser. Dieses Narrativ, was die AfD jetzt auch in den letzten Jahren gerade auch hier vor Ort sehr stark verbreitet hat, das kann natürlich dazu führen, dass Menschen sich legitimierter und erstarkter fühlen, um dann tatsächlich auch Gewalt auszuüben.
Frau Mösken, wie schauen Sie da drauf?
Ja, ich fand die Diskussion jetzt ganz spannend, weil ja sich dann doch zeigt, dass der Blick zurück sich lohnt, auch wenn man darauf kommt, dann, dass sich doch viel unterscheidet zu der Situation damals. Aber der Blick zurück, der hilft eben genau dabei, eventuell die Situation heute zu analysieren. Und dass das mit den Baseballschlägerjahren jetzt so schnell wieder in der Luft war, mal abgesehen davon, dass es ein schön griffiger Satz ist, zeigt ja auch, dass die, die das damals miterlebt haben, damals so traumatische Dinge durchlebt haben, dass sie heute eben sehr schnell wieder diese Angst von damals spüren und diese Beklemmung von damals spüren und diese Bedrohung, die es damals gab. Und für mich deutet es darauf hin, dass da auch ganz viel nicht aufgearbeitet wurde. Und dass wir vielleicht viel zu wenig darüber geredet haben, was damals eigentlich los war, als hier Asylantenheime gebrannt haben, als linke Jugendliche vor allen Dingen ja gejagt wurden, als man nachts nicht allein auf die Straße gehen konnte, Obdachlose verprügelt wurden von Neonazis. Das ist ja so nie wirklich besprochen worden in der Gesellschaft. Und wir hatten das in Chemnitz schon 2018, als hier die Ausschreitungen waren, dass die, die das damals miterlebt hatten, das war ja hier in Chemnitz vor allen Dingen im Heckert-Gebiet, das ist so das große Plattenbauviertel bei uns, dass da auch genau diese Bilder wieder hochkamen. Und von daher, glaube ich, lohnt sich dieser Blick schon zurück, aber genau dann eben mit der Analyse, dass wir heute eine andere Situation haben, dass wir eine komplett neue Situation haben, auch mit sozialen Netzwerken, die als Verstärker bilden, die dafür sorgen, dass Leute sich komplett von einem gemeinsamen Narrativ entkoppeln, in ihrer eigenen kleinen Bubble sich bewegen, Verschwörungserzählungen sich verbreiten können, all das. Und von daher, wenn man schon zurückguckt, würde ich vielleicht die Zäsur am ehesten 2015 setzen, die Pegida-Bewegung und dann nochmal als Verstärker die Corona-Jahre. Ich glaube, dass das hilft, in diese Zeit nochmal zu gucken, um rauszufinden, was ist eigentlich passiert hier in den letzten Jahren, dass wir heute diese Gewalt wiedersehen.
Also ich stimme dem unbedingt zu, dass es seit 2015 und dann durch Corona sich die Stimmung ein ganzes Stück geändert hat. Ich bin ja im Ehrenamt noch Präsident des Gemeinde- und Städtebunds von Thüringen und wir beschäftigen uns ja schon seit Jahren auch mit Gewalt gegen Kommunalpolitiker. Und dass es Streit gibt, unterschiedliche Meinungen, das ist ja ganz normal und richtig. Aber diese Hemmschwelle für Gewalt, sag ich, ist erst in den letzten Jahren gesunken. Und da suchen wir natürlich auch in Thüringen nach Ursachen und versuchen zu überlegen, was kann man denn dagegen überhaupt tun? Ich will Ihnen vielleicht mal sagen, wir haben vor Jahren schon als Kommunalpolitiker mit dem Innenminister darüber gesprochen, dass jeder Fall von Beleidigung an Kommunalpolitiker geahndet werden soll. Und wissen Sie, wenn ein Kommunalpolitiker, der lebt ja vor Ort, der geht zum Bäcker am Sonntag früh, der Bürgermeister kennt jeden, der ist also tagtäglich in dem Ort, anders als ein Landtags- oder ein Bundestagsabgeordneter. Und wenn der beleidigt wird und eine Anzeige erstattet, dann ist das ja schon mal die erste Hemmschwelle. Zeige ich den jetzt an? Darf ich das? Ich muss den ja vielleicht morgen wiedersehen.
Weil diese Nähe so eine Hemmschwelle
genau,
dann ist.
Genau. Aber wenn es dann schon zur Anzeige kommt, dann kriegt man nach 3 Wochen, 4 Wochen ein Schreiben von der Staatsanwaltschaft, es liegt kein öffentliches Interesse vor. Deswegen verfolgen wir den Fall nicht weiter. Und wissen Sie, das frustriert. Das frustriert auch die Kommunalpolitik, weil man sich sagen lassen muss, du bist gewählt, öffentliches Amt, und das musst du dir gefallen lassen. Und das geht seit Jahren. Und diese Eskalation, dass es jetzt zu solchen Gewaltakten kommt, ist das Ergebnis dessen, dass in den letzten Jahren, so ist das aus meinem Blickwinkel, dass in den letzten Jahren auch solche Dinge nicht hart genug bestraft worden sind und schnell bestraft worden sind. Denn spätestens dann, wenn da mal jemand zur Rechenschaft gezogen worden wäre, die ganze Reichsbürgerszene, hat man mir immer wieder gesagt, kommt, das sind Spinner, legt das Schreiben in Schubfach, zerreiß es und schmeiß es weg. Habe ich nicht gemacht und heute gibt es eine ganz andere Perspektive zu dem Thema Reichsbürger und so weiter. Ich glaube, das ist schon eine Ursache, dass wir da hätten schon viel früher beginnen können. Aber ich sage jetzt mal, das ist die Rede am Grabe des Verstorbenen. Wir müssen nach vorne blicken und müssen sehen, wie wir in Zukunft damit umgehen.
Ja, und das ist ja, es ist ja nicht nur so, dass da nicht genug gefahndet wurde und nicht genug sanktioniert wurde, sondern es ist ja auch so, und kommunalpolitisch ist es quasi am einfachsten für rechte und rechtsextreme Akteure. Es lohnt sich ja für sie, weil sie damit andere Politikerinnen und Politiker aus dem Gemeinderat, aus dem Stadtrat rausdrängen, weil die einfach nicht mehr sich zur Wahl stellen, weil die auch potenziell Angst um ihre eigene Familie haben müssen. Und dadurch haben sich ja auch die politischen Räume in diesen vielen Mittel- und Kleinstädten komplett verändert. Und also nicht nur die fehlende Sanktionierung, sondern auf der anderen Seite der politische Erfolg, der dadurch auch möglich wurde vor Ort.
Ja, das ist richtig. Wobei ich muss dazu sagen, also es mangelt im Moment bei uns nicht an Kandidatinnen und Kandidaten für die Kommunalwahl. Da gibt es also im Moment noch genug, Gott sei Dank, hier bei mir in der Region.
Das ist nicht in jedem sächsischen Dorf so.
Das wird wahrscheinlich, das kann man wahrscheinlich nicht flächendeckend Nein. sowieso nicht für die einzelnen östlichen Bundesländer nehmen. Aber
das ist richtig. Meine sächsischen Kollegen sagen mir das auch, dass es da teilweise auch anders aussieht.
Laura Nicke, Sie wollten noch was.
Genau, ich wollte nur sagen, ich hatte mich jetzt hier auch für die Kreistagswahl des 11. Mai aufgestellt, für die SPD, und es gibt hier in dem Bereich Burg und in dem Ort, wo ich lebe, gerade mal zwei Kandidaten, also die sich überhaupt für diese Wahl aufgestellt haben, jetzt am 9. Juni. Also das ist ja wirklich sehr, sehr unterschiedlich.
Also wenn ich da noch kurz, weil wir gerade tatsächlich hier in der Redaktion eine Datenanalyse dazu durchführen. Und die ersten Zahlen, die ich jetzt gesehen habe, das ist tatsächlich, gibt es auch viele Regionen, in denen so viele Politiker antreten wie noch nie. Also es ist durchaus noch Hoffnung, sage ich mal. Und was ich auch immer wieder höre jetzt, sind auch junge Menschen, auch für die Grünen, die antreten und sagen, jetzt erst recht. Also eigentlich wollte ich noch nicht in die Politik gehen, weil ich wollte noch warten, bis die Kinder größer sind. Aber die Lage jetzt hat mir gezeigt, ich muss mich jetzt engagieren und wir bekommen das irgendwie hin. Und ich trete jetzt an, und dass sich auch neue Wählervereinigungen aus dem eher grün-linken bürgerlichen Spektrum auch im Erzgebirge bilden und dass da doch die Zivilgesellschaft durch das, was wir so in den letzten Jahren vielleicht erlebt haben, ein bisschen wach geworden ist. Also ich bin eigentlich auch hoffnungsvoll.
Genau, also das sehen wir ja auch. Das ist super spannend. Auf der einen Seite viele erfahrene Kommunalpolitikerinnen, Kommunalpolitiker, Dorfbürgermeisterinnen, die sich zurückziehen, weil sie es nicht mehr aushalten. Und auf der anderen Seite natürlich unglaublich viele Bürgerinnen und Bürger, die Angst haben vor Landtagswahlen, die Angst haben, dass sie hier nicht mehr leben können. Und deswegen jetzt natürlich auch diversen demokratischen Parteien neue Mitgliederrekorde hier im Osten auf sehr niedrigem Niveau bescheren. Und das sind so zwei gegenläufige Effekte, aber es ist trotzdem besorgniserregend, nicht nur in Großschirmer, wie erfahrene Kommunalpolitiker da wirklich an den Rande und über den Rand ihrer Belastungsfähigkeit getrieben werden.
Frau Nicke, das ist ja was, was Sie auch als Lehrerin in Burg erlebt haben, dass Sie dann auch angefeindet wurden, weil Sie was öffentlich gemacht haben an der Schule. Da gab es ja auch einige in Burg, die Sie als Nestbeschmutzerin bezeichnet haben, eben weil Sie den ganzen Ort sozusagen überregional in die Schlagzeilen gebracht haben. Wie gehen Sie damit um?
Ja, es ist eigentlich im Endeffekt, hat das mal irgendeine, ich weiß gar nicht, ob es eine Kollegin war, treffend formuliert. Es ist einfach etwas, worüber man nicht öffentlich spricht. Ja, wenn Schüler Hakenkreuze zeichnen, wenn sie sich das in den Klassenchat umherschicken, wenn Parolen, die auch verfassungsfeindlich sind, gebrüllt werden, dann ist das halt etwas, was nicht in die Öffentlichkeit gehört. Das muss man doch unter sich klären. Aber das ist natürlich auch bis zu einem gewissen Grade sicherlich wahr. Wenn man aber merkt, dass es da eben auch an gewisser Stelle nicht weitergeht, war das eben der Schritt, den wir damals gewählt haben. Die Reaktionen darauf waren jetzt vielleicht nicht im ersten Blick überraschend. Es war vielleicht manchmal sehr brisant, das hätte ich so nicht gedacht. Aber das ist natürlich der Ort, den ich sehr wohlwollend auflasse. Der lebt vom Tourismus, Spreewald. Da ist natürlich ganz viel Angst auch dahingehend vorhanden gewesen, dass da Besucherzahlen einbrechen und so weiter. Also es war wirklich wie nur ein Selbstläufer zu einem gewissen Zeitpunkt dann.
Was da ja vielleicht auch eine Rolle spielt, ist, dass die östlichen Bundesländer ja doch auch lange mit dem Label auch gekennzeichnet wurden. Da gibt's vielleicht ein Demokratieverständnisproblem, Rechtsextremismusproblem. Wie nähert man sich dem, ohne zu sagen, das ist der braune Osten, die können dort alle nicht Demokratie und sind diktatursozialisiert, da zitiere ich jetzt den früheren Ostbeauftragten. Wie nähert man sich dem Ganzen, ohne zu beschönigen, aber die Probleme auch nicht unter den Teppich zu kehren? Herr Brich, Sie vielleicht.
Ja, ich sag mal, ich denke, das ist ein schwieriges Problem, wie man sich dem nähert. Wenn ich eine kompakte Lösung hätte für das Problem, dann wäre ich sicherlich der gemachte Mann, im Moment zumindest. Ich denke mal, das allererste, was ich wahrnehme und höre, ist, die Leute, ich sag mal in Anführungsstrichen im Osten, erwarten, dass man aufhört, über den Osten zu reden, so wie man teilweise redet. Ich hatte im letzten Jahr die Gelegenheit, im Kanzleramt, das auch dem Bundeskanzler zu sagen und gebeten, dass wir nicht mehr so über den Osten reden, weil was ist eigentlich der Osten? Thüringen liegt in der Mitte von Deutschland, Rostock ist im Norden von Deutschland und es gibt Städte in Bayern, die sind östlicher als Thüringen. Und das ist das, was die Leute vor Ort ein Stückchen hier bei uns nervt und man fühlt sich immer noch nach diesen vielen Jahren ein Stück zurückversetzt und hat bestimmte Dinge auch aus den 90er Jahren noch nicht vergessen, noch nicht überwunden. Ich erinnere mich noch daran, als in dieser Stadt 30% Arbeitslosigkeit war und so weiter. Und das spielt aus meiner Sicht bei der Problematik eine Rolle. Und wenn diese Hürde überwunden ist, wenn man das Gefühl hat, gleichwertig behandelt zu werden, dann denke ich, könnte ein großer Schritt erfolgen.
Ja, aber also man kann jetzt die ganzen Ostdebatten nochmal führen, die ja an anderer Stelle schon 100-mal geführt worden sind. Aber das, was ja wirklich qualitativ neu ist, Walter Lübcke wurde als hessischer CDU-Regionalpräsident nicht in Ostdeutschland erschossen. Ja. Und ich glaube, die bundesdeutsche Öffentlichkeit nimmt das Problem immer nur dann ernst, wenn man es als gesamtes bundesdeutsches Problem begreift. Das hat man auch 2015, 2017 noch nicht gemacht. Das hat dazu geführt, dass man dachte, man kann das lokal, regional abkapseln und wird sich in Berlin und in Hannover und in München nicht damit beschäftigen müssen. Und das Ergebnis ist einfach nur, dass diese Phänomene alle rübergeschwappt sind. Und wir jetzt solche auch gewalttätigen Angriffe, wir haben ja alle ganz oft ein großes Kurzzeitgedächtnis, aber die vielen gewalttätigen Vorfälle auch im bayerischen Landtagswahlkampf, die Bauernproteste, wo wir gewaltsame Auseinandersetzungen in den letzten Monaten sowohl an der Nordsee erlebt haben, als auch in Biberach in Baden-Württemberg, die zeigen ja, da hat sich auch qualitativ was verändert. Und es ist gerade ein gesamtdeutsches Phänomen mit regionalen unterschiedlichen Schwerpunkten, aber es ist gesamtdeutsch abgrenzbar und deswegen kann man lange über ostdeutsche Geschichte reden und wie hier die Demokratie in der Zeit großer Unsicherheit kam und in der alten Bundesrepublik in der Zeit eines großen wirtschaftlichen Aufstiegs. Es gibt viele Unterschiede, die vieles erklären, aber dass wir aktuell Gewalt gegen Politikerinnen und Politiker erleben, das ist kein reines ostdeutsches Phänomen und deswegen auch nicht mit ostdeutscher Geschichte allein zu erklären.
Da gebe ich Ihnen unbedingt recht. Ich muss darauf antworten. Da gebe ich Ihnen unbedingt recht. Es ist ein gesamtdeutsches Problem. Ich habe auch nur davon gesprochen, dass das hier, ich sage mal immer noch in Anführungsstriche im Osten, die Leute teilweise anders wahrnehmen. In eventuell der Berichterstattung. Ich kann es mir ja auch nicht erklären. Aber ich sage mal nur eins. Der AfD-Chef Höcke, der kommt nicht aus Thüringen. Der ist ein Import aus Hessen und uns wäre wohler gewesen, wenn er dort geblieben wäre.
Ja, und das andere ist ja auch, wir haben jetzt diese ganzen Solidarisierungsaktionen vom Wochenende und Politiker solidarisieren sich mit Politikern. Im Westen ist das automatisch natürlich ein größerer Bevölkerungsanteil, weil da mehr Menschen in Parteien sind. Genau. Wenn sich in Dresden oder in Erfurt Politikerinnen mit Politikern solidarisieren, ist das immer noch eine verdammte Minderheitenveranstaltung. Das reicht einfach nicht. Also wenn man will, dass Menschen, die sich politisch engagieren, vor allen Dingen auch kommunalpolitisch, dass die sicher sind und dass deswegen alle Wählerinnen und Wähler eine große Auswahl haben, weil Politikerinnen auch in die Politik gehen wollen, dann wird Politik für alle besser und dann muss die Zivilgesellschaft aber auch dabei mithelfen, dass die sicher sind und sich nicht wegducken, weil die Polizei allein wird es auch nicht richten. Die Polizei kann nicht jedes Wahlkampfteam beschützen.
Frau Pichotter und Herr Brich, Sie sind sich einig, genau. Annelena Möfken, wie sehen Sie das?
Genau, ich würde gerne einmal dagegen halten. Ich sehe das genauso wie Sie, dass die Augen davor verschließen, dass wir ein gesamtdeutsches Problem haben. Das finde ich auch nicht richtig. Und wenn wir so darauf geschaut haben, was in den letzten Monaten los war, der Habeck in Schützsiel, nichtsdestotrotz ist es am Ende hier in Sachsen passiert und es ist hier in Dresden passiert, dass Matthias Ecke überfallen ist. Und wenn ich jetzt nochmal die Baseballschlägerjahre rausholen darf, ich glaube, dass es hier im Osten doch rechte Strukturen gibt, die über viele, viele Jahre wachsen konnten und gewachsen sind. die dazu führen, dass es hier schon einen Nährboden gibt, den man eventuell woanders in Deutschland nicht in der Form findet. So vorsichtig ausgedrückt, wie ich es ausdrücken kann. Und dass wir uns das auch nicht so einfach machen dürfen, zu sagen, naja, es ist ja ein ganz deutsches Problem und der Herr Höcke kommt eigentlich aus Westdeutschland. Ja, genau so gibt es diese Organisation. Wir haben jetzt gerade eine neue Reichsbürgerbewegung im Erzgebirge, die sich hier niederlässt. Die kommt auch aus dem Westen und ist eigentlich ganz woanders aktiv gewesen. Dass sie sich jetzt aber hier bei uns im Erzgebirge niederlässt, das hat ja auch Gründe. Ja, hier gibt es die Immobilien, die sich erwerben lassen. Hier gibt es Strukturen, auf die man zurückgreifen kann. Hier lässt es sich prima leben, wenn man rechts ist. So muss man es einfach mal flapsig ausdrücken. Auch gerade hier in Chemnitz ist eine sehr aktive rechte Szene. Und die ist der Nährboden für das, was wir da gerade sehen. Und das ist schon ein spezifisches Problem, auch im Osten und auch gerade hier in Sachsen. Und das muss man, glaube ich, mit in Betracht ziehen.
Laura Nickel mit dem Blick der Geschichtslehrerin aus Cottbus und auch Burg einige Jahre. Wie blicken Sie auf diese Frage?
Ich muss ganz sagen, ja, ich bin Geschichtslehrerin, aber ich bin ja auch 35 und muss tatsächlich sagen, ich bin genau im Wendejahr, also 88, 89 nochmal geboren und ich habe da ehrlich gesagt, ich denke gar nicht in diesen Maßstäben Ost und West. Und das tun auch viele meiner Kollegen nicht und das tun auch vor allem meine Schüler nicht. Die denken nicht in diesen Maßstäben Ost und West und auch die Eltern teilweise sind jung noch. Ne? Also ich denke, deswegen müssen wir, glaube ich, da im Kopf ein bisschen diesen Gedanken Ost-West mal irgendwie zur Seite schieben. Das gesamtdeutsches Problem, das zu betrachten, finde ich sehr sinnvoll, wenngleich die Zahlen, auch der Verfassungsschutz sich da dementsprechend auch schon mal geäußert hat. Auch hier in dieser Region Südbrandenburg ist das nun mal sehr, sehr hoch, liegt auch teilweise an einem Justizsystem, wo viel zu spät reagiert wird und, sag ich mal, rechtsextreme Straftaten viel zu lasch geahndet wurden, auch in der Vergangenheit schon. Das begünstigt natürlich auch so eine Entwicklung, ne? Gleichzeitig muss ich auch sagen, die Angriffe auf Politiker, natürlich als Geschichtslehrer denkt man dann an Schlägertrupps in der Weimarer Republik. Also es ist jetzt, glaube ich, eher die Frage zu stellen, ist das jetzt hier schon eine organisierte Kriminalität oder ist das hier noch, wie man immer so schön in Anführungsstrichen sagt, Einzelfall?
Ich würde gerne nochmal auf einen Punkt kommen, der auch schon angesprochen wurde. Das ist die Sprache, die Rhetorik als Nährboden für Gewalt. Herr Brich, Sie als CDU-Politiker möchte ich Sie mal mit einem Zitat konfrontieren. Wie würde Ihnen das gehen, wenn jemand zu Ihnen sagt, ich kann es nicht mit meinem Gewissen vereinbaren, mit diesem Mann in einem Raum zu sein? Also wenn ein politischer Gegner Ihnen diesen Satz sagt oder über Sie so spricht.
Wenn ein politischer Gegner mit mir
es nicht mit seinem Gewissen vereinbaren kann, dass er mit Ihnen den Raum teilt.
Ja, da, ich sag mal, das hat Gott sei Dank noch keiner zu mir gesagt, muss ich dazu sagen, aber das wäre schon sehr bedenklich und ich hätte dann schon zumindest den Versuch gestartet, um mit ihm ins Gespräch zu kommen. Allerdings entscheidet sich das innerhalb von wenigen Minuten, ob es Sinn macht, mit solchen Leuten ins Gespräch zu kommen. Also es gibt dann Leute, die mit Sicherheit in der Argumentation einfach keinem Argument folgen wollen, kein Argument folgen werden, so dass es manchmal besser ist, auch sich von solchen Ansichten und Diskussionen loszulösen.
Ich löse es mal auf, fairerweise. Das Zitat ist von einem CDU-Politiker in Wernigerode, der das anlässlich eines Besuchs von Robert Habeck in der Stadt gesagt hat. Deswegen mussten Sie sich jetzt dieses Zitat von mir einmal anhören. Und ich will auf den Punkt drauf, wie die politische Kommunikation sich in den vergangenen Jahren vielleicht auch verändert hat, wenn wir über Freund-Feind-Rhetorik vielleicht auch sprechen.
Ja, die Rhetorik hat sich geändert. Das ist sicherlich auch sehr differenziert zu sehen. Wenn ich das auf meine Stadt hier sehe, dann hat sich die Rhetorik im Großen und Ganzen nicht geändert. Das liegt aber wahrscheinlich auch daran, dass ich schon so viele Jahre hier Bürgermeister bin und ich schon immer die Motivation hatte, meinen Kolleginnen und Kollegen zu sagen, es gibt in unserer Stadt kein rotes, kein grünes, kein schwarzes und kein gelbes Schlagloch. Es gibt ein Schlagloch und die Leute erwarten ganz einfach, dass wir nicht drüber streiten, sondern dass wir miteinander reden. Deswegen ist es für mich völlig befremdlich, wenn jemand bei mir im Raum ist, der der Meinung ist, er muss mit mir nicht reden oder umgekehrt, dass ich sage, ich rede mit ihm nicht, das funktioniert nicht. Das funktioniert in der Kommunalpolitik nicht. Vielleicht als Beispiel kann ich ihn nennen. Der Bundeskanzler war letztes Jahr im August in meiner Stadt, hat dort ein Unternehmen besucht. Da gab es tatsächlich Leute, die der Meinung waren, Bürgermeister, da gehst du doch nicht hin. Du kannst doch jetzt nicht zum Kanzler gehen, der ist in der SPD und um Gottes Willen. Und da habe ich gesagt, also nein, wir sind auf Sendung. Ich will ganz höflich sagen, was ich gesagt habe, dass das ich unmöglich finde, mit so einer Einstellung hier durch die Stadt zu laufen. Wenn der Kanzler nach Waltershausen kommt, dann ist das eine Wertschätzung für unsere Stadt. Und da kann er ja eine andere Meinung haben als ich, aber das geht nicht an der Stelle. Und deswegen sag ich mal, das A und O ist, wir müssen miteinander reden und müssen natürlich versuchen, immer wieder versuchen, auch wenn es solche Diskussionen gibt, wo man sagt, ich rede mit dem nicht und den seine Anschauung kann ich nicht hören, dass man trotzdem versucht, mit dem zu reden und den zu überzeugen.
Also aus respektvoll miteinander reden, Paula Pichotta, vermissen Sie das?
Es kommt ja immer noch vor. Von daher vermisse ich es jetzt nicht jeden Tag. Aber es ist natürlich schon so, dass wir auch, ja, auch durch die Wissenschaft gestützt wissen, dass wenn auch demokratische Politikerinnen und Politiker, weil sie einfach mal eine schnelle Pointe setzen wollen oder weil sie jetzt einfach mal im Bierzelt auch den Applaus haben wollen oder wie gestern auf dem CDU-Parteitag, dass dann halt schnell mal solche Parolen auch von rechten Parteien übernommen werden. Wahrscheinlich in den meisten Fällen nicht mal groß durchdacht, auf der Suche auch nach dem kurzen politischen Gewinn und damit aber Stück für Stück die Arbeit der Feinde der Demokratie von Demokraten mitgemacht wird, wenn dann eben gesellschaftliche Spaltungen groß geredet werden, wenn politische Kolleginnen und Kollegen aus dem demokratischen Spektrum abgewertet werden, entmenschlicht werden durch bestimmte Formulierungen, dann ist das leider Teil des Problems, weil es dann immer gesellschaftsfähiger wird und weil dann natürlich es auch immer normaler wird, so über bestimmte Politikerinnen und Politiker zu reden und zu denken. Und wir wissen, dass Sprache dann auch zu Handlungen führen kann und dass das natürlich einen Beitrag dazu leisten kann, dass Gewalt gegen Politiker und Politiker für den Einzelnen normaler und machbarer wird.
Aber solche Formulierungen kommen ja regelmäßig auch von allen anderen demokratischen Parteien, das muss man ja sagen. Und wenn man sich mal eine Parlamentsdebatte anhört, im Bundestag oder Landtag, da scheuen sich ja einige Kolleginnen und Kollegen nicht davor, im Streitgespräch Sachen zu erzählen, wo ich sage, meine Güte, könnt ihr euch nicht ein bisschen vernünftiger verständigen?
Laura Nicke, Sprache als ja Öffner für Gewalt, wie gehen Sie da an der Schule, in den Klassen damit um?
Na, zunächst einmal, indem man, das ist ganz wichtig, sich nicht scheut, auch als Lehrkraft ins Gespräch zu gehen, die Jugendlichen aufzuklären, wenn sie dafür offen sind. Wie gesagt, auch das ist ja nicht immer der Fall. Auch das N-Wort jederzeit beziehungsweise jederzeit darüber zu diskutieren, dass man das eben auch nicht sagt und was will. Also man darf sich nicht scheuen, man muss ins Gespräch, Diskussionen sind ganz wichtig, Schüler müssen angesprochen werden, mitgenommen werden, man muss gucken, wo sie herkommen, warum sie so denken. Das liegt ja auch teilweise in dem Freizeitbereich der Jugendlichen, in dem sie sich da befinden und mit Gleichgesinnten zusammen sind. Sprache ist unglaublich wichtig und Jugendliche darüber aufzuklären, wie Worte wirken, was Worte bedeuten, das ist auch sehr wichtig, ja.
Dringen Sie da auch durch? Also stoßen Sie da auf offene Ohren oder ist das egal?
Das kommt drauf an. Hm. Also ich glaube, man darf
kann man nicht für jeden Schüler, Schülerin pauschal sagen, klar.
Es kommt natürlich darauf an. Also man darf halt, was man eben nicht machen darf, ist, glaube ich, wegzuschauen und dann einfach irgendwann, was ich leider eben auch erlebt habe, dann taube Ohren zu bekommen und das Ganze nicht mehr zu ernst zu nehmen oder sich wegzudrehen. Also man muss es eben immer unermüdlich weitermachen.
Annalena Mösken, wie sehen Sie die politische Debatte insgesamt? Das ist jetzt sehr global gefragt, aber welchen Anteil hat die, wie wir die Diskurse führen, für ja die Gewalt, die sich dann jetzt da anscheinend zeigt auf den Straßen?
Ja, da ist auf jeden Fall was verrutscht in den letzten Jahren. Also und da muss ich vielleicht dem Herrn Bichy auch kurz widersprechen. Es ist schon vor allen Dingen gegen die Ampel, gegen die mit einer enormen sprachlichen Eskalation gewettert wird im letzten Jahr vor allen Dingen, würde ich sagen. Und da insbesondere auch nochmal gegen die Grünen. Also das hat schon eine andere Qualität angenommen. Wir haben ja hier selbst in Sachsen Ministerpräsidenten, der über den eigenen Koalitionspartner teilweise auch Formulierungen wählt oder wo Parteifreunde, ich glaube die sächsische Justizministerin wurde irgendwann, die auch eine Grüne ist, wurde letztes Jahr irgendwann die Irre genannt. Also sprachlich finde ich das schon sehr, sehr bedenklich und natürlich färbt es ab. Und auch da würde ich mir auch aus der Politik wünschen, dass wenn sich das dann woanders wie niederschlägt, also die Galgen zum Beispiel, die wir während der Bauerndemos gesehen haben, da hätte einfach viel stärker von allen demokratischen Parteien eine Distanzierung davon stattfinden müssen. Und das ist einfach auch zu wenig passiert. Und da glaube ich, dieser Satz, Hass schlägt irgendwann in Gewalt um, den man immer mal wieder hört, der, glaube ich, sehr wahr.
Also Distanzierung und vielleicht auch Sanktionierung.
Ja auch das. Ja.
Das hätte ich jetzt auch ganz gerne dazu gesagt, dass man solche Sachen auch mal sanktionieren muss und mal schnell sanktionieren muss. Dass es also wirklich schnell gehen soll mit Name und Adresse, hätte ich jetzt fast dazu gesagt, dass man also wirklich mal was zum Anfassen hat. Und ich gebe Ihnen definitiv recht, die Bilder mit den Galgen, die gehen überhaupt nicht. Aber wir lassen es eben zu unter der Rubrik Meinungsfreiheit.
Herr Priski, wenn Ihr CDU-Vorsitzender in Thüringen über die Bundesregierung und ihre Energiepolitik sagt, das wäre die Energiestasi, also sie mit einer Diktatur vergleicht, die noch nicht lange vorbei ist. Wenn die Kollegin von Ihnen im Bundestag die Umweltministerin als grüne Margot Honecker bezeichnet, Jana Schimke von der CDU und viele, viele andere Beispiele mehr, nicht zuletzt auch Merz, der in seinen schlechteren Zeiten auch mal die Grünen als Hauptgegner in Anwesenheit der AfD bezeichnet hat, dann würde ich schon die These wagen, dass Grüne so nicht über die CDU reden und SPDler so auch nicht über die FDP reden. Und das ist ganz wichtig, weil solange es die AfD und damit Feinde der Demokratie in den Parlamenten gibt, sind das für alle Demokratinnen und Demokraten die Hauptfeinde. Das wäre zumindest die Forderung, die ich hätte an der Stelle. Und da ist es eben nicht vergleichbar, was alle miteinander machen. Und eine scharfe Parlamentsdebatte ist trotzdem nicht vergleichbar damit zu sagen, das ist Stasi.
Also ich will Ihnen da überhaupt nicht widersprechen. Überhaupt nicht. Bin ich auch voll bei Ihrer Meinung, weil ich das nicht machen würde. Und ich auch da eine eigene Meinung zu solchen Thesen auch eigener Parteileute habe. Und ich sage Ihnen ganz deutlich, ich bin jetzt im Wahlkampf immer mal von unserer Landratskandidatin, die ganz neu einsteigen möchte, gefragt worden, wie sie denn im Wahlkampf umgehen soll. Und ich habe ihr als ersten Satz eine Empfehlung gegeben. Beschimpfe niemals irgendeinen politischen Gegner. Beschimpfe ihn nicht, mach ihn nicht schlecht und konzentriere dich ausschließlich auf dein Geschäft. Das ist meine Einstellung, die auch ein Stückchen vielleicht anders ist als die große Politik. Deswegen, ich gebe Ihnen recht, das kann nicht sein. Ich finde das auch nicht in Ordnung. Ich finde das auch nicht gut, wenn der Parteivorsitzende der CDU Thüringen solche Äußerungen trifft. Aber ich kann es jetzt nicht weiter ändern und interpretieren.
Ja, vielleicht um nochmal dann auch die Brücke in die Kommunalpolitik zu schlagen. Diese sprachlichen Entgleisungen, die sich eigentlich gegen die Bundesregierung richten, gegen auch eine Politik, die auf der Bundesebene gemacht wird. Ich glaube, was wir in den letzten Jahren beobachten konnten, ist, dass die Wut darüber und diese Eskalation sich dann nämlich gegen die richtet, die man vor der Nase hat. Und das sind eben die Kommunalpolitiker, die Bürgermeister, die sozusagen vor Ort eine Politik vertreten müssen, die sie gar nicht zu verantworten haben, gegen die sie auch gar nichts machen können, die sie auch nur umsetzen im Zweifelsfall. Aber die Wut bekommen sie ab am Ende, ohne dass sie den gleichen Schutz haben, wie ihnen halt Spitzenpolitiker haben. Die stehen, was hatten wir vorhin, den Bäcker, wo man dann die Leute trifft und ihnen ins Gesicht gucken muss. Da sind Kommunalpolitiker einfach die es dann ausbaden.
Genau das ist das Problem. Ich muss erklären, warum wir in Thüringen 2% Windenergieanlagen stellen müssen. Über eine schlecht kommunizierte Bundespolitik muss ich informieren, was wir zu machen haben. Also der meiste Frust, der vor Ort stattfindet, kommt derzeit, muss ich sagen, als Bundes- und Landespolitik bei uns.
Wir kommen langsam zum Ende der Sendung. Ich würde gerne mit einem Zitat enden wollen. Eine Lokalpolitikerin hat in einem Podcast in der Freien Presse bei Ihnen, Frau Mösken, gesagt, wenn wir hier noch dreimal Luft holen, ist die Demokratie in Gefahr. Das heißt, da ist nicht mehr so viel Zeit. Frau Nicke, vielleicht an Sie die Frage, wie sollte man diese Zeit denn jetzt sinnvoll nutzen?
Oh, das ist, für mich hat das viel mit Präsenz zu tun. Also wir müssen, also so ähnlich wie es jetzt nach dem Korrektivrecherchen passiert ist, auch jetzt wieder nach dem Angriff in Sachsen, das, was die Zivilgesellschaft muss, aufwachen, das lässt sich so leicht sagen, aber es muss mehr diese Solidarität gezeigt werden, es muss mehr gezeigt werden, dass wir eben immer noch eine Mehrheitszivilgesellschaft haben, die demokratisch verankert ist, in meinen Augen. Ich glaube, Sichtbarkeit ist hier wichtig.
Paula Pichotter von den Grünen, wo sehen Sie jetzt die höchste Dringlichkeit?
Ich glaube, wir dürfen nicht vergessen, dass in Ostdeutschland die Demokratie immer noch sehr, sehr jung ist, nach vielen Jahrzehnten zweier Diktaturerfahrungen aufeinander. Und deswegen ist es ganz wichtig, Aushandlungsprozesse und das Verstehen darum, wie kompliziert die sind in einer immer komplizierter auch werdenden Welt, das in den Schulen, in den Kitas zu machen. Deswegen sind da die Projekte, die genau das anschieben, auch so wichtig. Und auf der anderen Seite müssen wir aber natürlich mit der Gesellschaft, die jetzt nicht mehr in der Schule ist und noch viele, viele Jahre lang wählen wird und diese Gesellschaft prägen wird, umgehen. Und da gehört es einfach dazu, dass die Meinung vorgeben, die einfach sehr hörbar, sehr sichtbar sind, Politikerinnen und Politiker, die jetzt endlich begreifen, dass es am Ende uns allen schadet, allen Demokratinnen und Demokraten, damit auch allen Menschen in der Bevölkerung, die gute Politik wollen, wenn wir uns gegenseitig die Sprache so verrohen und damit auch Gewaltangriffe auf uns wahrscheinlicher machen. Nicht sie direkt befördern, aber sie wahrscheinlicher machen. Mhm. Und das ist vor allen Dingen auch eine Aufgabe für die konservativen Kolleginnen und Kollegen.
Michael Brichsieder, da wären wir auch bei Ihnen. Mich interessiert Ihre Perspektive auch.
Ja, also ich sage ganz deutlich, Präsenz, miteinander reden. Ich bin überzeugt davon, dass es noch eine ganze Menge Menschen, die überwiegende Mehrheit gibt, die diese Demokratie schützen wollen. Mit denen muss man gemeinsam darum kämpfen, dass diese Demokratie Bestand hält. Man muss relativ zügig Straftaten ahnden und man muss das deutlich in der Öffentlichkeit rüberbringen. Ich denke mal, das ist ein ganz wichtiger Aspekt, dass die Leute auch sehen, das bleibt nicht ungestraft. Es hilft uns auch nicht, wenn jetzt alle Innenminister aufgescheucht rumlaufen und sagen, wir müssen die Strafen anheben. Die Polizei hat gar nicht so viele Leute, um all das zu ahnden und zu machen, was da im Moment leider passiert. Deswegen wäre es schon gut, wenn man die Gesetze, die wir haben, die ja gut sind, wenn man die auch umsetzen kann. Dazu braucht man Leute. Dazu braucht man Leute in der Justiz. Da braucht man Leute in der Polizei. Das ist alles nicht ganz einfach und manchmal leicht gesagt und schwerer getan. Aber ich bin optimistisch. Erstens, weil ich glaube, dass es eine Mehrheit von Demokraten gibt. Und zweitens, dass es so ein bisschen jetzt auch einen Punkt gibt, wo der ein oder andere aufwacht und sagt, also solche Tendenzen, dass Leute verprügelt werden, wenn sie ein Wahlplakat aufhängen, das kann es in Deutschland doch nicht geben.
Annelena Mösken, dann haben Sie das Schlusswort.
Ich stimme Ihnen zu. Es braucht auf jeden Fall ganz praktische Werkzeuge. Ich bin auch nicht kein großer Freund von Verschärfungen des Strafrechts. Ich glaube, da gibt es einfach schon viel. Es gibt den Straftatbestand der Beleidigung, Bedrohung, Körperverletzung. Ich glaube durchaus, dass es hilfreich sein kann. Es gab jetzt gerade in Sachsen den Vorstoß, politisches Stalking als eigenen Straftatbestand im Strafrecht zu verankern, um genau diese neuen Phänomene, die wir erleben, dass vor Häusern von Politikern Fackelzüge stattfinden, wo es dann auch so in die Privatsphäre geht, dass das schneller und besser geahndet werden kann. Das kann auf jeden Fall hilfreich sein. Ich glaube, es braucht auch so ganz praktische Hilfe für Kommunalpolitiker, die sich beraten lassen können, auch psychisch beraten lassen können, wenn sie an Burnout leiden, wenn sie bedroht werden, wenn sie überhaupt mit den alltäglichen Anfeindungen umgehen müssen. All das kann natürlich aber nicht heilen, was halt gesellschaftlich kaputt ist. Und da ist, glaube ich, bin ich ganz bei Frau Nickel. Wir brauchen eine gute Demokratiebildung in Schulen. Wir brauchen ja einfach eine starke Zivilgesellschaft und müssen dafür sorgen, dass weiterhin junge Menschen sich sozusagen nicht abschrecken lassen, in die Kommunalpolitik zu gehen und sich zu engagieren für ihre Gemeinde und für ihre Stadt.
Das war unsere Diskussion mit diesen Gästen, dem Bürgermeister von Waltershausen in Thüringen, Michael Brichsee, der grünen Bundestagsabgeordneten Paula Pichotter und der Journalistin Annelena Mösken. Und Laura Nickel war bei uns Geschichtslehrerin in Cottbus. Ich bin Sina Fröndrich und verabschiede mich. Tschüss.